Morgen, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich auch wieder mit dabei
Dirk Schwitzke. Ich grüße euch, ich grüße dich.
Ja, und damit wir bei dem klassischen Kopfkino bleiben, er sitzt hier heute im Kampfanzug, in einem erdfarbenen Tarnanzug und hat sich vorbereitet auf die Börsenschlachten, die wir in den nächsten Tagen erleben werden.
Ein neongelber Tarnanzug wäre ja auch etwas wichtiger,
finde ich. Oder? Also auf jeden Fall. Na gut, viel zu kämpfen gibt es ja auch momentan an den Märkten. Wenn man das Ganze so sieht, wir haben ja wieder das gute alte Thema Zinsspekulation zurück. Und zwar nicht, wie tief werden die Zinsen gesenkt, sondern ganz im Gegenteil, der gute Neil Kashkari, seines Zeichens relativ neuer US-Notenbank-Gouverneur, hat eine Zinsanhebung in den USA mal als Karte in den Hut geworfen und für etwas, nicht Verwirrung, aber Unruhe gesorgt. Begleitet mit höheren Preiszahlen bzw. Preisanstiegszahlen aus Australien und aus Deutschland, zeichnet sich momentan so ein bisschen ein Bild ab, wo man ja den Eindruck haben könnte, so weit weg oder so weit hergeholt ist es nicht, oder?
Ich würde sagen, es ist im Laufe der letzten Monate ein schleichender Prozess gewesen von der ursprünglichen Erwartung zum Jahreswechsel hin, dass wir 7 Zinssenkungen in den USA in diesem Jahr erwarten können. Es ist dann langsam auf 3 Zinssenkungen im zweiten Halbjahr runtergeschrumpft und mittlerweile werden, wie du richtig sagst, sogar keine Zinssenkung, sondern erstmal und dann sogar noch eine Zinserhöhung diskutiert. Also das ist, glaube ich, sowohl an den Renten als auch an den Aktienmärkten ein schleichender Prozess, dass die Märkte sukzessive darauf vorbereitet werden, ob es dann wirklich so weit kommt, dass wir sogar mit Zinserhöhungen zu rechnen haben. Sei mal dahingestellt, ich halte es erstmal für noch nicht so besonders wahrscheinlich, aber doch für auch nicht sehr unwahrscheinlich, dass wir keine Zinssenkung dieses Jahr sehen werden. Und da pendelt sich der Markt sukzessive oder die Markterwartung sukzessive auf einem neuen Niveau ein. Und ich denke, die Tatsache, dass wir trotzdem in den US-Aktienmärkten, aber auch in Europa größtenteils neue Allzeithochs gesehen haben nach der Korrektur im April, obwohl die Diskussion von der Zinsseite immer mehr sukzessive mehr hawkisch wird, zeigt doch schon, dass es auch gewisse bullische Kräfte gibt oder gewisse Kräfte, die für steigende Aktienmärkte sorgen. Angefangen von guten Unternehmenszahlen, bis hin zu viel Liquidität, die am Markt ist, bis hin zu der Aufstellung, dass möglicherweise die Zinsniveaus an den Rentenmärkten auch nicht dauerhaft so weit, allzu weit steigen werden. Also sind verschiedene Punkte, die sowohl die eine Richtung als auch die andere Richtung wirken. Aber wir sehen, wie gesagt, am Ende des Tages sehen wir Allzeithochniveaus jetzt aktuell in diesen Wochen wieder und das trotz der hawkischer werdenden Töne. Wie siehst du das?
Na ja, gut, jetzt haben wir ja eine Korrekturbewegung gesehen in den USA, nachdem die Äußerung kam. Ich denke, dass die, bei der Liquidität muss man halt auch sehen, wir haben natürlich einen sehr hohen Bedarf eben an Anlageformen, die eben Renditen bringen, beziehungsweise die Staaten treten ja, wie zum Beispiel jetzt Deutschland, auch zukünftig dann eben als klassischer neue Anleger in den Märkten auf, wobei ich da noch ein bisschen skeptisch bin, ob das dann nicht tatsächlich das Höchstkursniveau im DAX sein könnte. Aber gut, ich will mal nicht unken, zumindest die Wegrichtung ist ja schon mal gut. Das ist tatsächlich so. Ganz spannend ist natürlich auch zu sehen, dass die Erwartungshaltung ja vorher schon auch über sogenannte Forward-Geschäfte und Swaps ja eingepreist werden. Also das heißt, wir haben jetzt keine Verwerfungen dahingehend gesehen, weil halt doch tatsächlich schon ein paar Marktteilnehmer einfach damit gerechnet haben. UBS, glaube ich, war ja auch eine der großen Banken, die ja gesagt haben, hey, Vorsicht an der Bahnsteigkante, es könnte auch ganz andersrum laufen, nicht mit Zinssenkung, sondern sogar noch eine Zinsanhebung. Also die waren da relativ früh auch schon mit der Annahme und sowas preist sich in den Märkten ein. Ich finde es immer ein gutes Beispiel zu sehen, dass eben die Erwartungshaltung per se schon eingepreist sind. Also es gibt nicht nur immer 100%, sondern man hat immer auch so eine Mischform. Das heißt, die Skeptiker, die dann eben vorher schon im Markt waren und gesagt haben, nee, wir sehen halt keine 2 Zinssenkungen, sondern nur eine, das ist tatsächlich als Erwartung schon eingepreist. Es kommt immer nur darauf an, natürlich, was für eine Macht die haben und wie viel Geld die natürlich investiert haben. Aber es ist halt sozusagen kein Momentum mehr, was jetzt komplett neu in den Märkten kommt. Das ist immer ganz spannend, also auch gerade für diejenigen, die sich mit den Finanzmärkten vielleicht nicht so gut auskennen, weil ich auch immer wieder diese Frage bekomme, okay, jetzt ist die Zinssenkung da, warum tut sich jetzt beim Zinsniveau nichts oder sowas? Ja, weil schon im Vorfeld, also wenn man jetzt ganz klar davon ausgeht, 90% der Marktteilnehmer gehen eben von einer Zinssenkung der EZB in der kommenden Woche aus, dann ist das schon eingepreist. Da wird dann keiner mehr zucken und sagen, huch, jetzt haben die ja die Zinsen gesenkt, sondern man hat es im Vorfeld schon gemacht. Andersrum wird ein Schuh draus, wenn das nämlich nicht passiert und die Erwartungshaltung sehr hoch war, dann sehen wir oftmals eine Reaktion, aber wie gesagt, auch nur in dem Zuge, wie es vorher noch nicht antizipiert war. Kommen wir mal auf den deutschen Markt. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wir bekommen ja die Aktienrente oder beziehungsweise soll das ja in dieser Form lanciert werden. Momentan eher rückläufige Kurse im Markt oder vielleicht kauft ja Herr Lindner auch schon gerade für die großen Pensionsfonds ein und stützt den DAX bei 18,4. Ja, wie siehst du den DAX? Kehrtwende im deutschen Aktienmarkt oder sehen wir tatsächlich noch ein gutes zweites Halbjahr?
Mit Kehrtwende meinst du Kehrtwende nach unten?
Ja, wie auch immer. Rückwärtsrolle, Vorwärts, Hauptsache-Rolle.
Also, ja, wir haben ja jetzt international einen Korrekturversuch letzten Monat gesehen, wenn man ein bisschen einen Schritt zurückgeht. Und ich denke, dass wir jetzt auf relativ hohem Niveau sind. Der Markt hat gezeigt, dass er allzu starke Korrekturen eben nicht mitmacht, dass da dann die Kaufkurse wieder für viele da sind und viele Käufer wieder in den Markt kommen, dass viele eben, die die Rallye seit Oktober nicht mitgemacht haben, dann gleich wieder eingestiegen sind. Auf der anderen Seite gibt es eben auch, was wir eben diskutiert haben, viele Faktoren, die eben dafür sprechen, dass der Markt nicht in den Himmel wächst. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt auf den erhöhten Niveaus, die wir jetzt ja, wenn wir jetzt mal einen 12-Monats- oder 18-Monats-Zeitraum angucken haben, in der Nähe der Allzeithoch sind wir ja nach wie vor, dass wir hier jetzt erstmal so eine Konsolidierung, so einen Schiebemarkt haben und die nächsten Wochen und Monate ein bisschen hin und her sein wird. Von der Zinsseite, von der Notenbankseite ist wahrscheinlich, wie du richtig gesagt hast, die Erwartung da, dass auf jeden Fall die EZB, oder höchstwahrscheinlich die EZB senken wird und dass die Fed zögerlicher sein wird, als man das zu Anfang des Jahres erwartet hat. Und da von der US-Seite her erstmal keine Leitzinssenkungen kommen, aber insgesamt ist die Situation so, dass man eben auf große Nachrichten wartet. Also die Berichtssaison ist jetzt vorbei, sowohl in den USA als auch hier. Die Berichtssaison ist insgesamt, ich würde mal sagen, unterm Strich eher positiv gewesen. Oder es gab zumindest insgesamt relativ positive Überraschungen, gerade bei den großen Big-Tech-Werten, die bei einer Weltleitbörse USA, S&P 500, Nasdaq, ja den Markt bestimmen. Das hat ja letzte Woche auch Nvidia wieder gezeigt, wie stark die eben sind. Und von daher gibt es genug Stützung, aber eben auch wahrscheinlich eine gewisse Resistenz dagegen, jetzt allzu stark nach den 6-7 Monaten Bullenmarkt, die wir jetzt im Grunde mit einer Brechung hinter uns haben, jetzt nochmal allzu stark jede Woche neue Allzeithochs zu zeigen. Das ist so meine Erwartung für die nächsten Wochen und Monate. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe es halt auch so. Ich glaube, ich würde es auch tendenziell von der relativen Stärke oder beziehungsweise einen relativen Kurszuwachs machen, als wirklich jetzt absolut gesehen. Wir haben jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Börsenjahr auch schon im vergangenen Jahr gesehen. Wir haben in diesem Jahr einen sehr guten Börsenstart gesehen und in dieser Schrittgeschwindigkeit kann es halt auch einfach nicht weiterlaufen. Dann würden wir irgendwas beim DAX bei 40% oder sowas landen für 24. Und das gibt sozusagen ja die Wirtschaft und die Wirtschaftswachstum ja gar nicht her. Und das ist genau der Punkt, den wir momentan sehen. Das heißt, diese Zurückhaltung wird immer wieder auch gekauft im Bereich 18,4, 18,5, weil man natürlich davon ausgeht, hey, okay, sollte es im zweiten Halbjahr zu einer Konjunkturerholung kommen, habe ich als Investor jetzt noch eine Chance, sage ich mal, 2 oder 3% Rendite durch entsprechende Engagements im DAX eben reinholen zu können in diesem Jahr, also aufs Halbjahr bezogen. Das heißt, wir würden bei 5 bis 6% Jahresrendite, also annualisiert liegen. Und das macht es natürlich interessant, zumal auch nach unten hin, ja, sag ich mal, von Erwartungshaltung her weiterhin die Positionierung so ist, dass man eben davon ausgeht, dass die deutsche Wirtschaft irgendwann anspringen wird. Also ob das jetzt in 2024 oder 2025 ist, irgendwann wird China anspringen, da wird dann Deutschland von profitieren. Das ist zumindest mal die Ausgangssituation, die wir momentan sehen. Und deswegen sehe ich tatsächlich den DAX tendenziell gar nicht so als großen korrekturbehafteten Index, sondern ich glaube, dass hier wirklich auch weiterhin Kursschwäche gekauft wird. Ja, klar, wir können vielleicht im Bereich 18,2, 18,3 mal abtauchen, aber ich würde jetzt mal wirklich einen Crash kategorisch mal ausschließen wollen, weil ich hier auch keine Anlässe dazu sehe. Mhm. Weil einfach, wie gesagt, die Erwartungshaltung einfach da ist, dass man sagt, okay, hey, selbst wenn mal ein Kursrückgang kommt, das wird gekauft, weil man einfach genau eben auf Konjunkturerholung setzt. Anders sieht es dahingehend für mich aus meiner Sicht heraus tatsächlich in den USA aus. Gut, die sehe ich jetzt auch keinen Crash, aber man sieht es halt zum Beispiel, wir gucken uns ja gleich in Teil 2 auch nochmal ein Unternehmen an, was davon betroffen wurde. dass wenn eben die Unternehmen die Erwartungshaltung nicht mehr erfüllen können, und die müssen gar nicht mal hoch sein, dass dann wirklich drakonisch abgestraft wird. Also wir haben wirklich, das ist eine Situation, wo ich so denke, also da ist der Optimismus schon so weit drinne und so stark darauf fokussiert, dass eben die amerikanische Wirtschaft aus eigener Kraft wächst. Auch gerade eben Wahljahr-Thema, ne? Also dass eben Geschenke gemacht werden wieder, dass Liquidität in die Märkte, auch in die Realwirtschaft kommt und so weiter und so fort, dass ich da von dieser Seite eher ein größeres Gefährdungspotenzial sehe, weil eben vielleicht einige dieser Versprechen nicht eingehalten werden, was bei Wahlversprechen ja nichts Neues ist, und was natürlich auch ein Problem sein kann, weil einfach die Umsetzung, also selbst, wir haben es bei den Infrastructure Bills gesehen, die haben halt viele Branchen nach vorne gebracht, aber es dauert eben Jahrzehnte. Also wir reden ja nicht über Effekte, die jetzt sich von einer Woche auf die andere darstellen, sondern es sind eben Effekte, die eben über Jahre laufen. Auch KI, auch ganz spannend, kommen wir auch gleich nochmal ins Teil 2 zu einem Unternehmen, wo man sieht, zieht nicht mehr. Also ne, man bringt nichts mehr, dass man sagt, hey, wir haben scheiß Zahlen vorgelegt, aber KI, 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 KI und die Aktie macht 25%. Das läuft halt nicht mehr, so wie wir es noch vor 3 Monaten gesehen haben, sondern das ist eben auch anders. Das heißt, das Thema KI kommt langsam aus den Märkten raus. Die Investoren fokussieren sich, haben es verstanden. Nvidia ist der Big Player, den muss man haben. AMD läuft noch mit. Dann gibt es eben noch einige Unternehmen, die davon auch noch profitieren. Aber insgesamt ist das nicht mehr dieses große Allheilmittel. Und man ist da vorsichtiger. Wie siehst du den amerikanischen Markt?
Ich glaube im Kern gar nicht so viel, sehr, sehr unterschiedlich, obwohl ich es etwas, vielleicht etwas positiveren Akzenten betrachten würde. Also es gibt natürlich Unternehmen, die nicht besonders positiv überrascht haben oder teilweise vielleicht sogar negativ überrascht haben und abgestraft werden. Aber auf der anderen Seite kann man auch sehen, dass im Gegensatz zu einer Phase, die wir vielleicht 2021 und 2022 hatten, bei wirklich guten Zahlen, die noch wirklich Steigerungspotenzial da ist. Das konnte man bei Nvidia sehen. Die haben in den Folgetagen nach der Veröffentlichung ihrer Zahlen ja quasi die Liquidität aus den Aktienmärkten rausgesogen. Da konnte man sehen, dass sie quasi der gesamte Rest des Marktes ein bisschen als Funding oder als Geldautomat genutzt wurde und abverkauft wurde, um für Nvidia, bei Nvidia einzusteigen, hatte man den Eindruck. Darüber hinaus aber auch so Werte, die gar nicht so in dem AI-affinen oder im Tech-Bereich sind. Das konnte man bei Konsumentenbereich, zum Beispiel bei denjenigen, die etwas wohlhabendere Konsumenten bedienen, wie zum Beispiel Deckers, die ja mit den Lifestyle-Marken, mit einer Lifestyle-Marke Hooker ganz angesagt sind, oder jetzt bei Abercrombie und Fitch sehen, die eben wirklich positiv überrascht haben und dann auch stark steigen konnten. Also ich denke, dass auch gerade im US-Markt, ich sage ja immer, der US-Markt heißt nicht umsonst Weltleitbörse und sollte auch so behandelt werden und den Kern eines breit gestreuten Aktienportfolios bilden. Dort sehen wir bewegen uns ja trotz der erhöhten Niveaus nach wie vor jetzt wieder in der Nähe von neuen historischen Tiefständen. Das ist ja schön. Neuen historischen Höchstständen sollte keine freudsche Fehlleistung sein. Nein, im Ernst. Also in der Gegend von neuen historischen Höchstständen und auch die geringen Korrekturen, die normalen Tagesschwankungen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Also ich fand es eher bezeichnend, finde ich, wie gesagt, dass die Korrektur im April so früh abgebrochen wurde nach 4-5%. Und das zeigt schon, dass eine gewisse Stärke im Markt ist. Also von daher würde ich da sicherlich, also eher mit einem, wie gesagt, Schiebemarkt in den nächsten Wochen und Monaten auch dort rechnen. Keine Bäume, die in den Himmel wachsen, aber auch nichts, was einbricht, wenn nichts Dramatisches passiert. Aber wie du richtig sagst, ein entscheidender Faktor dieses Jahr, und worauf auch vieles ausgerichtet sein wird, ist die Präsidentschaftswahl. Weil sich da viel entscheidet im Hinblick auf die Finanzpolitik, die Verschuldung, die Budgetpolitik, die Steuerpolitik und auch die Förderung durch einzelne Branchen, Stichwort Energie und andere Themen, die sehr stark politisch sind. Und darüber hinaus nicht zu vergessen, in den jetzigen Zeiten auch für die Geopolitik wird es sehr wichtig sein, wer in den USA Präsident wird. Das wird sicherlich ein Punkt sein, auf den sich die US-Märkte, aber auch andere Aktienmärkte im Laufe der nächsten Monate für dieses Jahr von Monat zu Monat mehr fokussieren.
Ja, und wir werden uns gleich in Teil 2 auf einzelne Werte fokussieren, die wir gerade schon so ein bisschen angeteasert haben, die wir aber diesmal nicht gespoilert haben. Ihr müsst also dranbleiben, Teil 2. Da gibt es dann die entsprechenden Unternehmen. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, Dirk sitzt neben mir, hat sich sozusagen aus seiner Sniper-Position mit einem Tarnanzug rausgenommen. Ich dachte, er schießt in dem ersten Teil schon hier wild auf die Märkte. Macht aber nicht, vielleicht jetzt gleich in Teil 2. Und zwar fangen wir mal an mit einer Aktie, die gestern tatsächlich abgeschossen wurde, Salesforce.
Ja, deine Metaphern will ich jetzt mal nicht kommentieren. Also im Ernst. Zu Salesforce. Ja, also es war enttäuschend und die Märkte haben auch enttäuscht reagiert. Also es war bei Salesforce das erste Mal seit 2006, dass die enttäuscht haben bei Quartalszahlen, was natürlich dann den negativen Überraschungseffekt umso größer macht als bei Unternehmen, wo man ohnehin schon damit rechnen kann. Zu den Eckdaten: Salesforce, einer der großen Platzhirsche, ich sag mal in der zweiten Reihe nach den Megacaps, von der Marktkapitalisierung immer noch größer als das größte deutsche Unternehmen. SAP, Salesforce hat eine Marktkapitalisierung von über 260 Milliarden Dollar. Konnte jetzt aber, nachdem sie lange Zeit gut gelaufen sind, hier eben bei diesen Zahlen jetzt nicht überzeugen, haben bei den Earnings per Share zwar etwas besser reported als erwartet, mit 2,44 Dollar versus 2,38 Dollar. Die beiden Umsatz sind sich schon etwas enttäuschend gewesen. Da war der Umsatz 9,13 Milliarden versus 9,17 Milliarden, die vom Markt erwartet wurden. Also geringfügig schlechter, aber das, was vor allem das Haar in der Suppe war, oder die Haare in der Suppe waren, war der Ausblick. Da waren die Erwartungen höher mit 2,4 Dollar pro Aktie für das laufende Quartal, während die Prognose von Salesforce selber jetzt unter den Erwartungen war, und das gleiche auch beim Umsatz. Die Aktie ist zuletzt, oder der Wert ist zuletzt, das Unternehmen ist zuletzt nur mit 8% gewachsen, was den Umsatz betrifft, was eben zu wenig oder recht wenig ist für diese Branche. Und das zeigt auch, dass da eine gewisse Sättigung drin ist. Und bei einem erwarteten KGV bezogen auf die zukünftigen erwarteten Gewinne des nächsten Jahres von 28 ist das eben eine recht ambitionierte Bewertung, wenn man ohnehin nur so wenig wächst und dann auch noch bei den Zahlen nicht wirklich überzeugen kann, und deshalb eben eine gewisse Korrektur. Man kann dazu sagen, dass diese Werte, also Unternehmenssoftwarewerte wie Salesforce, eben auch ein bisschen, zumindest kurzfristig, unter dem AI-Thema leiden, weil IT-Budgets eben mehr in AI-spezifische Investitionen gehen und eben für die dann nicht so AI-spezifisch sind wie die Unternehmenssoftware, die zum Beispiel Salesforce oder auch eine SAP oder Oracle oder wer auch immer anbieten, tendenziell eher zurückgestutzt werden. Und zum Teil kann dieses Resultat vielleicht daraus begründet werden. Insgesamt sicherlich ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen in einer wachsenden Branche, hat sicherlich eine große Zukunft vor sich. Gut gemanagt, der Mark Benioff, der CEO, ist ein sehr sendungsbewusster Mensch in der IT-Community in den USA. Und von daher ist es grundsätzlich sicherlich ein interessantes Unternehmen, aber ich würde jetzt, bevor ich einsteige, erstmal warten, bis ein Boden gefunden ist, und dann könnte man gucken, ob man wieder auf den ermäßigten Niveaus einsteigt. Aber wie gesagt, erstmal gehört es nicht zu den Highflyern des IT-Marktes. Kommen wir zu einem anderen Wert. Ein anderer IT-Wert aus einer etwas anderen Branche oder einer etwas anderen Subbranche, der im Gegensatz zu Salesforce überzeugen konnte. Okta.
Genau, Okta, ein Unternehmen im Bereich des Identitäts- und Zugriffsmanagements. Das heißt also ganz wichtig, gerade bei großen Unternehmungen, die mit vielen einzelnen Parteien zusammenarbeiten an Projekten, dass man eben jedem so eine digitale Identität geben kann, damit man eben Zugriff auf Dokumente, auf bestimmte Projektordner, wie auch immer hat. Also dass man einfach ganz klar regeln kann, wer hat auf welche Informationen Zugriff. Und das Unternehmen finde ich eigentlich ganz spannend, weil das wirklich so ein sehr spezialisiertes Unternehmen aus dem Bereich Cyber Security ist. Und so ein bisschen ein Fun Fact am Rande: des Unternehmens selber mal gehackt worden, haben also wirklich welche entsprechende Identitäten da oder die Zugänge irgendwie versucht zu kriegen, haben wohl auch einen Teil bekommen, aber nicht alle. Und das hat das Unternehmen da doch vor einiger Zeit relativ stark unter Druck gebracht. Jetzt aber sieht die Situation anders aus. Das heißt, man konnte den Schaden noch begrenzen, hat jetzt Zahlen vorgelegt, du hast bereits gerade gesagt, da ist der Umsatz um 3% angestiegen, beziehungsweise auf Jahressicht um 19% konnte der Umsatz gesteigert werden und man hat jetzt 65 Cent per Share im Gegensatz zu 22 Cent im vergangenen Quartal vor einem Jahr sozusagen erzielen können. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt also, dass man hier potenziell natürlich die Kundenbasis hält und langsam sukzessive ausbauen kann. Hier vielleicht auch nochmal zum Vergleich. Das Unternehmen hat 190.000, glaube ich, beziehungsweise Kunden, die man im Endeffekt hier versorgt und ja, insgesamt eigentlich ein ganz solides Zahlenset, was man da gesehen hat und was eben auch nochmal zeigt, dass eben diese ganze Branche Identität, Zugriffsmanagement eine sehr, sehr wichtige ist und eben auch in Zukunft natürlich weiter an Gewichtigkeit behalten wird. Also von daher denke ich mal, die Aktien kann man ruhig mal auf der Watchlist haben. Bei Salesforce, denke ich mal, ist es ja ähnlich, da muss man ja halt auch sehen, dass man die halt guckt, sieht, wie lange die ja noch fallen, wie weit die noch fallen und ob man dann den einen oder anderen günstigen Einkaufszeitpunkt erwischen kann. Gucken wir mal zu Siemens Energy. Da die Frage, wie weit können sie noch steigen?
Ja, da war vor gar nicht allzu langer Zeit die Frage, ist es ein fallendes Messer?
Genau, wie weit können sie noch fallen?
Genau, und jetzt insgesamt gesehen übers Jahr wieder im positiven Bereich über 12 Monate von knapp 8%, nachdem sie zwischenzeitlich deutlich gefallen war aufgrund der Probleme, die sie mit der Tochtersparte Siemens Gamesa hatten. Hier gab es jetzt Nachrichten, dass sie diese Sparte bei dieser Sparte stark rationalisieren wollen und es werden über 4.000 Arbeitsplätze, das sind 15%, dort gestrichen, was bei einem defizitären Unternehmensarm oder bei einer defizitären Abteilung natürlich grundsätzlich vom Markt etwas positiv gesehen wird, dass hier die nötigen Rationalisierungen angestoßen werden. Siemens Energy ist schon stark gestiegen, kann es mit von Eckdaten her mit etwas über 20 Milliarden Marktkapitalisierung einer der kleineren DAX-Werte. Ist relativ moderat bewertet, ist allerdings in einer Branche, wo man sagen muss, die sind, ja, das will ich jetzt nicht hellig zum Running-Gag machen, aber ist eben sehr politisch. Also man muss da wissen, worauf man sich einlässt. Das ist immer eine Wette auf die jeweiligen Energiepolitiken und Förderpolitiken in der Energiesparte, wenn man sich auf Energieanbieter in diesem Bereich spezialisiert. Der ehemalige Mutterkonzern Siemens ist noch stark engagiert, hat hier noch einen Fuß im Unternehmen. Von daher ist das vielleicht so ein gewisser Anker, der eben dafür spricht, dass Unternehmen zumindest da unten hin eine gewisse Stütze hat. Ansonsten ist es eben, wie gesagt, eine politische Branche, aber wenn man sich da wohlfühlt und sicher fühlt, kann man sich den mal angucken. Ja, weiß nicht, ob das, ob du da drin bist. Also ich bin jetzt nicht drin, mir wäre die Branche oder die Regulatorik da drumherum zu volatil, aber als Trade sicherlich interessant. Und in den letzten Monaten muss man sagen, jemand, der da im richtigen Moment eingestiegen ist, konnte da richtig Geld mitmachen.
Das stimmt. Vor allen Dingen bei Siemens Energy auch wieder schön zu sehen, wie eben Übertreibung und Untertreibungsphasen an den Börsen zu sehen sind. Ich kann mich wirklich noch erinnern, ich glaube im letzten Jahr, kein Schwein wollte die Aktie bei, 6 oder 7 Euro haben. Ja, alle haben sozusagen abgeverkauft und haben Abstand genommen. Jetzt bei, wo sind sie jetzt, 26 oder 24 Euro, da wollen sie alle wieder haben. Und das sind natürlich alles sehr, sehr skurrile Geschichten. Aber zeigt eben auch, wie man eben als Privatanleger im Endeffekt dann eben teilweise sogar bessere Chancen hat als ein Insti, weil der muss nämlich dann tatsächlich, egal ob er will, ab bestimmten, ja, Kursniveaus dann einfach verkaufen, weil der Verlust zu groß wird und ein Privatanleger kann dann eben sagen, er kauft in so eine Panik oder in so eine Situation rein und positioniert sich da einfach anders. Ne? Also ist immer so ein Punkt, hast du vollkommen recht, politische Geschichten spielen natürlich auch noch eine Rolle.
Es gibt ja die goldenen Worte von Warren Buffett, sei ängstlich, wenn andere gierig sind, genau. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind, das kann man hier mal wieder sehen. Einfach zu einem anderen schönen deutschen Wert, Fresenius.
Ja. Spannend. Fresenius hatte ja vor einiger Zeit Zahlen vorgelegt. Man sieht, dass da eine gewisse Besserung zu sehen ist. Fresenius hat ja lange darunter gelitten, dass man eben so ein bisschen noch den, humpelnden oder hinkenden Helios-Teil noch im Konzern hatte. Also das ist sozusagen die ganze Krankenhausbereich, die Krankenhaussparte mit drin. Und das hat sozusagen immer so ein bisschen als, ja, als Klotz am Bein gewirkt. Zusätzlich war auch eine Befürchtung da, dass diese ganzen Dialyseaktivitäten, die ja im Fresenius-Konzern den Hauptteil des Ertrags machen, dass die sozusagen durch die Fettwegspritzen, also Ozempic und Wegovy, dass sich da sozusagen immer weniger Patienten dann im Bereich der Dialyse anfinden werden, wenn die sich sozusagen alle vorher entsprechend ihre Pölsterchen wegspritzen lassen. Und das Ganze hat sich aber in dieser Form nicht bewahrheitet. Das heißt also, das neue Management ist tatsächlich dabei, den Konzern so ein bisschen auf links zu drehen. Man restrukturiert, man fokussiert sich auf die beiden Bereiche Fresenius Kabi und Fresenius Helios. Kabi ist sozusagen der Bereich, wo Kontrastmittel und alles, was im Bereich der Präparate hergestellt wird. Und Fresenius Helios ist dann tatsächlich der Arm, wo dann eben die ganzen Krankenhäuseraktivitäten eben wirklich sozusagen stationäre ambulante Behandlungen drin sind. Und die Strategie ist eigentlich ganz gut. Es gab ja immer mal Gerüchte, dass man den Kabi-Teil, also Fresenius Kabi, separiert als Spin-off rausbringen will. Ich glaube, so ganz vom Tisch wischen würde ich es tatsächlich noch nicht. Ich bin aber gespannt, ob das tatsächlich, wann das umgesetzt wird. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, die sich darstellen könnte. Also, dass man den Konzern wirklich spaltet, einmal Fresenius Helios und einmal Kabi hat. Es gab ja auch mal Rhön-Klinikum oder Kliniken und einige Krankenhausbetreiber, die waren ja auch mal separiert an den Börsen gelistet. Also von daher wäre das sicherlich gar nicht so verkehrt. Aber durchaus interessant, also auch eine schöne, in Anführungsstrichen, Turnaround-Story. Passt ja zu dem, was wir letzte Woche gesprochen haben. Turnaround.
Never turn around.
Never turn around, genau. Also von daher,
Wäre die Probe aufs Exempel.
genau, haben wir hier sozusagen jetzt schon zwei Unternehmen, die ja eigentlich dahingehend sprechen oder gegensprechen, Siemens Energy und Fresenius. Kommen wir zu einem der größten Unternehmen dieser Welt, den Apfel, den angebissenen Apple. Wieder Dynamik zu sehen. Dirk, auch bei dir, hast du die im Depot? Willst du dir die reinnehmen jetzt, wenn sozusagen die iPhone-Zahlen in China wieder anwachsen?
Ich glaube, die hat jeder direkt, oder die haben die meisten Aktieninvestoren direkt oder indirekt im Depot, entweder über ETF oder direkt. Ja, du sagst, eines der größten Unternehmen, bis vor kurzem waren sie ja lange Zeit nicht, unangefochten das größte Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Jetzt sind sie knapp von Microsoft überholt worden, werden vielleicht absehbar, möglicherweise von Nvidia eingeholt, aber sind natürlich nach wie vor eines der größten und bedeutendsten Unternehmen der Welt. Man sah hier in letzter Zeit eben, dass es eben kein originäres Softwareunternehmen ist, im Gegensatz zu den anderen Megacaps, im Gegensatz zu Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, die eben im Bereich Cloud, im Bereich
Suchmaschinen.
IT-Sicher, Suchmaschinen, ja, und im
Social
Bereich
Media.
Werbung, Social Media, genau,
Ja.
weil Social Media eben sehr stark sind. Und Apple ist eben in erster Linie ein Hardwarehersteller. Der Bereich Services hat einen wachsenden Anteil am Unternehmensumsatz, was positiv ist, was sich auch weiter fortsetzt, was sich immer wieder bestätigt. Aber man muss eben sehen, dass sie eben überwiegend doch von, oder zwar im großen Teil nach wie vor von dem iPhone und von anderen Hardwarekomponenten arbeiten. Und das iPhone 14, das iPhone 15 waren jetzt nicht so die Quantensprünge, sodass der Abverkauf dort erstmals seit langem mal wieder sehr zögerlich ist und sie, was bei Apple sonst ja als Premium-Produkthersteller eher ungewöhnlich ist, auch
Gab es denn so
abschlägig
seit iPhone 6 überhaupt einen Quantensprung?
waren. Hängt davon, welche
Ich frage für einen Freund.
Maßstäben
Okay.
man. Ja, wir als Android-Nutzer.
Genau.
Nein, 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 im Ernst. Ich laufe ja auch noch um meine alten iPhone 12 Krücke herum, also von daher kann ich ja selber nicht beurteilen. Ich gebe nur das wieder, was die Leute, die mehr davon verstehen, gesagt haben. Und was entscheidend ist, ist, dass Apple natürlich, wie viele andere Konsumgüterhersteller auch, und letztendlich ist Apple zu einem erheblichen Teil eben ein Premium-Konsumgüterhersteller, sehr stark vom chinesischen Konsumenten abhängig war und deshalb auch unter dem chinesischen der chinesischen Wachstumsschwäche nach der Corona-Pandemie gelitten hat. Und auf der anderen Seite war China natürlich auch wiederum, wie für viele Konsumgüterhersteller, ein wichtiger Produktionsmarkt. Hier versucht Apple sehr ambitioniert und sehr schnell und professionell da an einer Diversifizierung zu arbeiten, Richtung Indien, Richtung Vietnam und kommt dabei Schritt für Schritt auch voran. Aber das geht natürlich nicht von einem Jahr aufs andere. Und in diesem Zusammenhang ist jetzt zu sehen, dass Apple eben nach wie vor einerseits unter einer Wachstumsschwäche in China leidet, aber auch von einer sich jetzt abzeichnenden Erholung in China eben auch profitieren kann. Gerade auf der Absatzseite. In China ist natürlich das Thema IT-Sicherheit und Protektionismus und staatliche Förderung von eigenen Hardwareherstellern ein wichtiges Thema für Apple, was mittelfristig auch ein Problem bleiben wird. Aber es zeigt sich eben, dass in den Kursen, dass Apple schon ziemlich stark abgestraft war. Jetzt nach dem in den letzten Monaten und jetzt in den letzten Wochen doch deutlich sich erholen konnte und die auf einem höheren Niveau wieder sich angesiedelt hat. Also letztendlich sehe ich das so. Apple ist eben eine klassische, keine Trading, sondern eine Investing-Aktie. Ich lese da ja oft über diverse Branchen und Unternehmen, dass das Trading-Vehikel und keine Investing-Vehikel sind. Und bei Apple gilt eben have it, don't trade it.
Ja.
Das sehe ich so. Wie siehst du das?
Ja, bei Apple ganz spannend. Tatsächlich, die Entwicklung ist natürlich spannend, wie man sieht, dass eben ein Produkt so lange wirklich maßgeblich für den Erfolg eines Unternehmens sein kann. Ich habe ja gerade so ein bisschen als Zwischenruf mal geunkt, dass eben seit iPhone 6 sich, glaube ich, nicht wirklich viel geändert hatte, außer die Bildschirmgröße und immer mehr Kameras dazugekommen sind. Aber ansonsten ist ja da wirklich sehr, sehr wenig eigentlich wirklich als wirkliches Gadget passiert. Auch viele Kritikpunkte eben gerade nach dem Tod von dem Gründer Steve Jobs ja auch, dass man eben so befürchtet hat, die Innovationskraft geht raus und was sich dann in Teilen nicht bewahrheitet hat. Also Vision Pro finde ich ganz interessant, den Ansatz auch im Endeffekt die Apple Watch, die iWatch und all diese Dinge, die da so als kleine Geschäfte oder beziehungsweise Wearables gekommen sind, gar nicht mal so unspannend. Ein bisschen schade finde ich, dass man den Einstieg nicht ins Electronic Vehicle Geschäft, wie Xiaomi gemacht hat. Da hätte ich mir vorstellen können, so ein Apple Car à la Smart wäre bestimmt der Burner gewesen. Man hätte bestimmt genug Leute bekommen, die allein schon aufgrund des Apfels, der dann da drauf geklebt hätte, im Endeffekt das Ding gekauft hätten, den Wagen. Also egal, gut, nun soll man hätte Fahrradkette.
Oder auch ein SUV von Apple.
Oder ein SUV, genau, für die Betuchteren, so wie eben auch die, genau, die Uhr gibt es ja auch in 24 Karat Gold, die hast du ja wahrscheinlich doppelt, die hast du ja auch wieder doppelt an.
Natürlich, klar.
Nein, also von daher denke ich auch, es ist halt ganz spannend, wie da die Entwicklung halt insgesamt ist. Genau, wichtig, Zünglein an der Waage war, dass eben jetzt wieder in China die Geschäfte laufen, das ist der wichtigste Markt für Apple, weil man eben da sozusagen die teuren Produkte eben entsprechend an die immer weiter und stärker wachsende Mittelschicht in China verkaufen kann, die sozusagen dann auch schon gleich einbrandet und die dann in Zukunft als treue Kunden für Apple eben zur Verfügung stehen werden. Von daher denke ich halt auch so allein schon die Positionierung, die Marktgröße und da zeigt eben wieder Big is Beautiful und so sieht es eben auch bei Apple aus. Also für mich bleibt es halt auch ein Basisinvestment. Da kann man da umunken und sagen, was man will. Die werden vielleicht mal ein paar Prozent hier wieder verlieren, aber die sind halt so massiv und so präsent einfach in der Wirtschaftslandschaft. Das wird sich wohl auch erstmal nicht ändern. Damit sind wir Wirtschaftslandschaft bei der Kategorie Buzzwords gelandet. Ich muss sagen, heute bei dem Raussuchen von den Buzzwords, da musste ich echt selber bei einigen nochmal googeln, weil ich mich
Du hast
da.
die
Ich habe die
rausgesucht.
rausgesucht, natürlich, aber ich fand es halt auch spannend, weil es natürlich auch teilweise Begriffe sind oder Begrifflichkeiten, die mir selber gar nicht so geläufig waren. Ich bin mal überrascht, was
Du
da so
bist zu
alles
wenig im
gibt.
Marketing
Ja,
unterwegs
wahrscheinlich,
wahrscheinlich.
genau. Wobei es auch spannend ist, natürlich, viele kommen aus dem Marketing, aber viele auch aus dem Unternehmensberatungsbereich, also wirklich aus der Wirtschaft an sich. Aber ist ganz spannend. Ich werfe dir mal die erste Phrase zu Growth Hacking.
Growth Hacking ist eine Sache, die man in Stadtvierteln wie Berlin Mitte wahrscheinlich gut kennt. Ja, geht es eine
Beim
Mark
Espresso.
genau in den Latte Macchiato-Gegenden.
Genau.
Da geht es um eine Marketingtechnik, die gerade in Startups oder in gerade stark wachsenden, sehr jungen Unternehmen, die noch keine großen Marketingbudgets hat, stark verwendet. Da geht es um die Nutzung von im Social Media Kanälen von Influencer-Techniken, um eben durch diese Kanäle, durch ich sag mal, Marketingausgaben, arme Kanäle stark Wachstum zu generieren. Es geht ja weniger ganz bestimmt Profitabilitätserzielung, sondern eben erstmal darum, dass man eben stark wächst in einer Wachstumsphase als Startup. Und das ist eben diese Technik, die ein Begriff, der sich, soweit ich es gesehen habe, schon ziemlich lange, schon 2010 entwickelt wurde und eben für die Marketingtechnik in dieser Unternehmensphase für junge Unternehmen steht. Dann kommen wir zum nächsten, Design Sprint.
Ja, auch spannend. Tatsächlich, das war mir gar nicht so geläufig, ist aber auch eher in den produzierenden Unternehmen. Also währenddessen man ja früher sich da wirklich ausgemehrt hat und da dann noch ein bisschen aufgerüscht hat bei einigen Prototypen, ist ein Design Sprint tatsächlich ein einwöchiges Programm, wo man sagen kann, am ersten Tag wirft man dem Team, sozusagen, also es sind den 5 Arbeitstagen aufgeteilt, am Montag wirft man dem Team dann entsprechend das Programm zu oder sagt, hey, darum sollt ihr euch kümmern. Am Dienstag muss das Team dann sozusagen anfangen, eine Lösung oder ein entsprechendes Design zu konzipieren. Am Mittwoch wird dann entschieden, welches Design am besten ist. Am 5. wird der Prototyp gebaut und am 6. wird das Ganze vorgestellt. Also am 5. Tag, am Freitag wird das Ganze vorgestellt. Also man merkt schon, es ist halt wirklich ein Sprint, der da gemacht wird. Also man mehrt sich nicht mehr über die Monate aus und hat dann eben da irgendwie 35 verschiedene Ideen, sondern man beschäftigt sich mit einem Thema und haut das Ding wirklich, ackert das durch. Weil eben auch die Erfahrung gezeigt hat, man kennt es ja selber, man guckt sich irgendwie 5 verschiedene Muster an und meistens landet man sowieso wieder bei dem, was man am Anfang schon am besten fand. Und das ist so ein bisschen der Ansatz dahinter, fand ich ganz spannend. Also wie gesagt, Design Sprint, denke ich mal, ja, passt halt irgendwie auch zu dem ganzen Thema Growth Hacking oder eben auch zu dem Thema jetzt Design Thinking. Da wirst du jetzt was zu sagen.
Anknüpfen das Buzzword Design Thinking. Da geht es darum, es beruht auf der Überzeugung, dass es sinnvoller ist, wenn beim Lösen von unternehmerischen und geschäftlichen Problemen Menschen verschiedener Disziplinen zusammenarbeiten. Also,
Wie wir beide jetzt hier. Wir sind Design Thinker.
Du bist ein Multitalenten für
Ach, hey.
in allen Gebieten kompetent, von daher kannst du dir aus allen Bereichen jemanden aussuchen. Nein, im Ernst. Design Thinking ist die Managerstrategie darauf beruht, dass man eben die, wie es so schön heißt, offiziell die Sensibilität eines Designers nutzt, um eben geschäftliche und betriebswirtschaftliche Überlegungen und ökonomische Überlegungen bei der Entwicklung eines Produktes, bei der Behandlung eines Projektes zusammenzubringen mit denjenigen, die beurteilen können, was technisch machbar ist und die den Kunden nutzen und die Lösungsbrille des Kunden auch benutzen können. Es geht also um eine multidimensionale und Multidisziplin-Zusammenarbeit. Und das ist sicherlich eine Sache, die vielleicht auch schon unter anderen altmodischeren Buzzwords früher in früheren Jahrzehnten praktiziert wurde, aber sicherlich jetzt nochmal in einigen BWL-Seminaren unter dem Stichwort oder der Perspektive und dem Aspekt dieses Begriffs noch einmal
Kann
darüber
man eben gut
nachgedacht
beim Latte Macchiato mal schnell aussprechen, ohne dass der Gegenüber den ganzen Milchschaum im Gesicht hat?
Das gehe ich von aus. Zum Glück trinken wir nur Tee. Dann kommen wir das nächste Wort. USP.
Ja, Unique Selling Proposition. Alleinstellungsmerkmal könnte man auch sagen, dann wäre jetzt auch schon das nächste Wort da. Nein, aber tatsächlich immer USP. Ich glaube, das hören wir auch sehr, sehr häufig bei uns in den Meetings, die wir so haben. Wo ist da das USP, wenn man irgendwas vorstellt oder irgendwas entsprechend als Projekt eingibt, dann ist genau das immer die Frage. Also wie kann man dann sozusagen das, was man da als Idee hat, tatsächlich oder wo ist der USP, was ist der Mehrwert oder das Alleinstellungsmerkmal insgesamt? Also das ist halt immer wieder auch ein Punkt, den sich natürlich Unternehmen stellen müssen, weil man sozusagen mit MeToo ja in dieser Form, also mit einem Produkt, was eigentlich im Endeffekt nur an ein anderes anknüpft, ja kaum noch in dem Markt so richtig bestehen kann.
Eine Frage des Preises, aber
Ja.
Apple zu seinen Preisen sicherlich nicht.
Nee,
Um ein
das stimmt.
klassisches USP-Beispiel zu nennen.
Genau, jetzt kommst du das Letzte. VUCA. Das haben wir zusammen.
Ein schönes Akronym, das hast du wahrscheinlich vorher auch noch nie
Nee.
gehört. Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity.
Ja.
Es kommt wie wahrscheinlich vieles, von dem man das gar nicht vermuten würde, aus dem militärischen Bereich. Es hat seine Quelle darin, dass die Welt analysiert wurde nach dem Ende des Kalten Krieges, in der es keine klare Blockeinteilung zwischen großen Staaten und Wirtschaftsblöcken oder politischen Blöcken mehr gab und deshalb davon ausgegangen wird, dass die Welt komplex ist, leicht veränderlich, unsicher und volatil, also sich schnell ändert, und dass es überall verschiedene Player geben kann, die auf verschiedene Arten und Weisen zusammenarbeiten. Und das wird eben auf die Wirtschaftswelt übertragen, dass es eben sehr viele verschiedene Faktoren gibt, die immer ineinander spielen. Das war wahrscheinlich schon lange, so lange bevor es dieses Akronym und diese dahinter stehende Theorie gab. Aber es sagt eben einiges darüber aus, dessen sich auch Investoren an Kapitalmärkten bewusst sein müssen, dass eben sehr vieles ineinander spielt, dass eben ökonomische Zusammenhänge und finanzielle Zusammenhänge an Kapitalmärkten nicht monokausal sind, dass es nicht eine einfache Wenn-Dann-Verknüpfung gibt, sondern dass es als tendenziell sich gegenseitig bewirkt, aber dass viele verschiedene Faktoren da reinspielen in die Bewertung einer Aktie, in die Entwicklung eines Marktes, einer Branche oder einer Unternehmensentwicklung und dass wir politische, ökonomische, geldpolitische und regulatorische Themen eben sehr stark verschiedene Faktoren beeinflussen. Und von daher für die Aktienanalyse das gilt, was ja ohnehin gilt. Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich möchte jetzt die Prognose aufstellen, dass wir gleich zum Teil 3 kommen.
Genau, jetzt haben wir den Einblick in die Unternehmenswelt, machen gleich einen Ausblick auf die Unternehmenswelt, was da so bevorsteht. Hast du vollkommen recht, Teil 3 gezeichnet durch die mikro- und makroökonomischen Daten. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ansonsten bleibt natürlich auch dran, weil das ist ein guter Podcast hoffentlich ist. Bis dann. Ja, herzlich willkommen zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir sind jetzt mitten im Wirtschaftsteil angekommen. Und zwar schauen wir auf die nächste Handelswoche. Und da hat sich Dirk ganz, ganz tief reingegraben. Irgendwas muss er ja
Viel, viel Freizeit, ja.
genau, mit dem Outfit machen. Und ja, was ist dir aufgefallen? Mikro oder beziehungsweise unternehmerisch oder von den Unternehmensdaten,
Was
was
mir
ist da spannend?
aufgefallen ist, was mich aber auch wenig überrascht hat und dich wahrscheinlich auch nicht, ist, dass die Quartalsberichtssaison vorbei ist.
Ja.
Das ist relativ wenig passiert. Wo es noch ein bisschen spannend wird, ist im Bereich Konsumkonzerne.
Ja.
Also sowohl was den Einfach, also jetzt gerade am 5. sehe ich jetzt hier, gerade was den Low-End-Consumer, also
Campbell Soup meinst du wahrscheinlich.
die auch, ich meine Dollar Tree,
Ach so.
die ja ein bisschen den Niedrigbudget-Konsumenten ansprechen. Und auf der Gegenseite gäbe es dann einmal das Lululemon Athletica. Da kann man sich, würde mich interessieren, ob die eher Richtung Nike gehen von der und da Probleme haben oder ob die eher so Richtung Abercrombie & Fitch oder Deckers gehen und von ähnlichen Tendenz und Branding-Vorteilen wie Hooker oder Abercrombie & Fitch profitieren können.
Ist ja deine Hausmarke, Lululemon, oder?
Ja, natürlich. Ich bin der
Besonders
Typ.
die Hosen.
Ich merke, ich sehe so aus wie ein Yoga-Typ.
Nee,
Kommen wir zu deiner Hausmarke. CrowdStrike.
CrowdStrike,
Ein
genau,
wichtiger, das wäre doch einer der wenigen Werte, die nicht so aus dem Konsum nahe sind. Also abgesehen von dir, die du zu Hause eine umfangreiche IT-Landschaft aufgebaut hast, brauchen Privatleute das vielleicht nicht, aber Unternehmen sollten im IT-Security-Bereich
Auf jeden Fall.
tätig sein. Da
Ja.
hatten wir neulich Palo Alto Networks, den Marktführer, angesprochen. CrowdStrike ist mehr oder weniger die Nummer 2 von der Größe her. Palo Alto wurde ja nicht so positiv aufgenommen vom Markt, war auch eher durchwachsen, sage ich mal, die Ergebnisse. Da kann man mal gucken, ob es am Unternehmen lag oder ob aufgrund der gestiegenen AI-spezifischen Ausgaben vielleicht sogar im Bereich IT-Security ein bisschen gespart wird. Das wäre vielleicht ganz interessant zu sehen. Und ansonsten, wie gesagt, viel Konsum. Das, was dich interessieren wird, alles, was zum Essen ist, Campbell Soup, Smuckers, glaube ich, oder
Ich habe
irgendwas.
tatsächlich zu Hause mindestens, wie viel waren das? Ich glaube 48 Campbell Soup Dosen, weil ich
Oh.
nämlich das von Andy Warhol nachgebildet habe. Da gibt es ja so ein bekanntes Bild und das habe ich in 3D sozusagen.
Nicht
Da habe
nur
ich
ein
mir mal
Finanzmarktgenie, sondern auch ein Künstler. Er sagt doch,
ein
du
Künstler, ja,
bist ein
warte.
Multitalent.
So sieht's aus, nein.
Smuckers, Remy Cointreau, weiß nicht, Cointreau, du sprichst wahrscheinlich besser Französisch.
Remy Cointreau, ja.
Ja, Remy Cointreau, und also alles, was für die leiblichen Genüsse ist
Kommt in der nächsten Woche dran.
ja.
Inditex,
Ist
italienischer
spanischer.
Spanischer, ja, sorry.
Wenn
Stimmt,
ich
das ist ja Zara.
wenn ich mal altklug sein
Ja,
darf.
nee, hast recht. Ich habe die gerade mit dem italienischen Brillenhersteller. Nein, Inditex ist ja Zara, ne?
Ja, nicht mit Gucci
Nein.
verwechseln.
Ja, siehst du, mit den Marken kenne ich mich nicht so aus.
Also Inditex ist eher für die einfache Klientel für wenn Lamborghini, ah nee, ist ja nicht an der Börse, aber wenn Race, wenn Ferrari berichtet, dann bist du wieder das Thema drin.
Naja, gut, nee, so nicht. Natürlich, Inditex-Sache, meine Tochter steht da drauf, glaube ich, ja.
Nicht auf Hooker und nicht auf.
Nein, nein, wir
Na,
sind
kannst du
da.
froh sein, dass sie
Ja.
nicht auf RMS steht. Bringen sie nicht auf den Geschmack.
Ja, und dann kommt da noch Hewlett Packard Enterprise, sehe ich hier gerade am vierten.
Kann was über den PC-Markt sagen?
Obwohl ich jetzt gar nicht weiß, es gibt ja HP, ist glaube ich, das ist diese ganze Peripheriegeräte-Seite, oder? HP ist unser Drucker und das Ganze und Hewlett Packard Enterprise sind tatsächlich noch die großen Prügel, also die alten
Das ist, was wir aus
Laptops.
unserer Jugend kennen.
Genau, so
Aber
sieht's
da es ja
aus.
viele alte Männer gibt, oder generell alte Menschen gibt auf der Welt, werden die immer noch gekauft.
So sieht's, ja. Ist halt, da muss nicht mal das schicke iPad und MacBook, sondern ne, da
Oh,
kommt
weil
man
wir ja vor 10 Minuten
Bodenständiges.
festgestellt haben, dass die Apple-Geräte auch nicht mehr
Nee, das stimmt, ja.
New Shit sind.
Kommen wir auf die Makroseite. Da ist es tatsächlich sehr, sehr stark ausgedünnt. Da fällt mir jetzt ad hoc eigentlich nur erstmal als ganz, ganz wichtiger Termin die Notenbank-Sitzung von der EZB am 6. auf. Die ich witzigerweise auch gar nicht im Makrokalender gefunden habe. Die musste ich mir selber aussuchen, aber zum Glück hatte ich die ja noch im Kopf gehabt. Aber wenn man nämlich die Sache eingrenzt, dann kommt tatsächlich nur der Freitag raus. Ich weiß nicht, was du bei dir da hast, aber ansonsten habe ich nur den kommenden Freitag als wichtigsten
Ich
Tag.
gehe noch ein bisschen weiter und sage, der Samstag und Sonntag, die
Oh,
Europawahl.
ach ja, okay. Na gut, dann nehmen wir die noch mit rein.
Aber
Obwohl, die hätten wir nächste Woche
trifft
abgedeckt.
es. Du bist der Welt eben immer ein bisschen voraus. ja, man findet immer ein Workaround. Nein, also ansonsten auch am Freitag die wichtigsten Daten, sowohl aus Europa als auch von jenseits des Atlantiks. Die Arbeitslosenquote aus den USA, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsmarktdaten können auch einen Hinweis darauf geben, was bei der US-Fed zu erwarten ist. Da haben wir anfangs schon darüber gesprochen, dass das sich mir mehr abzeichnet, dass zumindest higher for longer sein wird, was das Zinsniveau betrifft. Dann aus den USA auch die durchschnittlichen Stundenlöhne, was dann nicht nur über die Anzahl der Arbeitsplätze, sondern auch über die Lohninflation aussagt. Aus der Eurozone Bruttoinlandsprodukt auch am Freitag. Also Freitag ist ja der entscheidende Tag, abgesehen von denjenigen, die sich für die Europawahl interessieren.
Handelsbilanz, Importe, Exporte aus China
Ja.
kommen noch, habe ich gesehen, die dürften spannend sein. Industrieproduktion Deutschland, auch
Ja.
spannend. Und ansonsten hast du natürlich schon alles gerade Wichtige genannt. Damit sind wir auch schon durch, haben heute einen Sprint gemacht. Wir waren heute ja bei Design Sprinting und jetzt haben wir hier sozusagen Podcast Sprinting
Du hast
gemacht.
erstmal wieder die richtigen Stichworte vorgegeben.
Ja,
Ich bin
oder? Ja, ich
beeindruckt.
auch. Vor allem, wie wir uns dann doch unbewusst dran halten. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir wieder die heute kürzere Zeit genommen hast. Wahrscheinlich gehst du jetzt gleich noch irgendwie einen Kaffee trinken oder so und bist deswegen so am Durchsprinten.
Warum kein Champagner? Aperol Spritz jetzt bei
Aperol Spritz,
10
genau hier. Ja, sehr schön. Na gut, ja, gönnt ihr euch den. Vor allen Dingen schönes Wochenende schon mal. Wir hören uns nächste Woche dann wieder mit neuen Themen, neuen Aktien und den Ausblick auf die Europawahl. Dirk hat das schon gerade angeteasert. Wir werden dann hier alles ganz dezidiert, jede einzelne Partei mal durchnehmen. Nein, Spaß aber. Beiseite, natürlich der Fokus auf Finanzen und Wirtschaft bleibt. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und wie gesagt, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin.